Transformation, das ist ein Zitat, ist zu 95% Transformation und nur zu 5% Digitalisierung. Also die Digitalisierung, die technische Ebene, ist gar nicht so sehr das Problem, sondern das Problem ist eher, wie geht man plötzlich mit neuen Lösungen um?
Herzlich willkommen zur Sprechstunde IT-Sicherheit, Fokus Gesundheitswesen, dem Sekunet-Podcast mit Markus Linnemann und Thorsten Redlich.
Wenn die Feuerwehr zum Unfall kommt, weiß sie mehr über das Auto als der Notarzt über den Patienten. Das behauptet Melanie Wendling vom BVETG in unserem Podcast. Mein Name ist Markus Linnemann und ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen, Melanie. Kannst du dich bitte einmal kurz vorstellen?
Aber klar. Mein Name ist Melanie Wendling. Ich bin die Geschäftsführerin des BVETG und ich bin das jetzt seit etwa anderthalb Jahren. Komme aus dem Gesundheitswesen seit langer, langer Zeit, obwohl ich noch überhaupt nicht so alt bin. Ich habe angefangen 2003 im Bundesministerium für Gesundheit, damals als persönliche Referentin der damaligen Gesundheitsministerin. Bin danach zur Telekom Healthcare Solutions gewechselt, habe da die Verbandsvertretung verantwortet. Bin danach in ein anderes Sozialgesetzbuch gewechselt, nämlich vom SGB V ins SGB VII, in die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Habe da bei dem Spitzenverband gearbeitet. Und bin jetzt beim BVETG und ist mein Traumjob.
Das ist dein Traumjob?
Ja, es ist wirklich mein Traumjob, muss ich sagen. Also ich kenne den BVETG schon sehr lange und weiß, was der BVETG macht. Es ist aber vor allen Dingen mein Traumjob, weil es ein super Team ist. Und das macht halt wahnsinnig Spaß. Und wir haben zwei große Bereiche, die im BVETG verortet sind. Nämlich auf der einen Seite den ganzen Politikbereich, Netzwerken, das böse Wort Lobbyismus, das man ja so gerne sagt und nicht so gerne hört. Und auf der anderen Seite organisiert und veranstaltet der BVETG die DEMEA. Und das ist natürlich eine geile Messe.
Das ist das absolute Stichwort, ja, die DEMEA. Sie ist gerade vorbei. Was waren für dich denn die absoluten Highlights auf der Messe? Was waren die Kernthemen?
Ehrlich gesagt kannst du das gar nicht so sagen oder ich kann das gar nicht so sagen, weil ich selber immer wahnsinnig geflasht bin. Erstmal sind wir ja schon in der Vorbereitung und du bist dann so voll Adrenalin. Wir wussten im Vorfeld, die Messe wird noch mal größer als im Jahr davor. Wir haben 800 Ausstellende gehabt, 80 Startups gehabt. Wir hatten schon im Vorfeld mehr Tickets verkauft als im Jahr davor. Also insofern wussten wir schon, es wird besser. Die Frage ist nur, wird es dann auch inhaltlich und wird es für die Ausstellenden und die Besucher so geil, wie wir das hoffen? Ich bin da total unter Strom die ganzen drei Tage. Also ich kriege eigentlich von der Messe total wenig mit. Ich sage immer, ich muss mir nachher von den Mitarbeitenden erzählen lassen, was eigentlich passiert ist. Aber ein Highlight ist, dass wir in diesem Jahr so viele Politiker zu der Messe bekommen haben und Politikerinnen. Ich bin noch nicht so gut im Gendern, wie es gerne wäre. Also insofern verzeiht mir das. Ich gebe mir Mühe, aber ich schaffe es noch nicht immer. Und das war einfach toll.
Also die DEMEA war in diesem Jahr schon richtig spannend. Was erwartet uns denn im nächsten Jahr?
Das wissen wir doch jetzt noch nicht. Aber klar ist, die DEMEA muss weiterentwickelt werden. Und wir sind da auch schon dran. Wir werden da mit verschiedenen Leuten drüber reden. Wir überlegen auch, ob wir grundsätzlich uns mal, ich weiß gar nicht, ob es das so gibt, so Zukunftsforscher an Land ziehen, weil ich gar nicht weiß, ob so Präsenzmessen überhaupt noch Zukunft haben. Ich weiß es wirklich nicht. Wir überlegen, ob man mehr in die Eventschiene gehen muss. Wir haben ja immer auch so ein paar Leute, die jetzt nicht wirklich aus dem Gesundheitssektor kommen, wie die Astronautin oder Sascha Lobo, die so ein bisschen grundsätzlich über Digitalisierung reden. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die DEMEA ist eine Industriemesse, da kommt sie her und das wird auch weiterhin ein Schwerpunkt sein. Und ob wir uns diesem Trend der Events stellen, das müssen wir noch diskutieren. Ich bin da noch nicht 100% sicher, aber klar, wir müssen uns der Frage stellen, wie kann die DEMEA weiterentwickelt werden? Wir gucken natürlich auch immer so ein bisschen in die USA zur HIMSS. Die HIMSS Europe, muss ich sagen, nämlich nicht als Konkurrenz war. Das wird tatsächlich die DEMEA die Leitmesse sein, da bin ich überzeugt von. Aber ob man noch so ein bisschen mehr Eventcharakter einbauen muss, ja, das wird man sehen. Die große Frage ist auch, was machen wir eigentlich mit den Leistungserbringenden? Wollen wir die auf der Messe? Wollen wir die verstärkt auf der Messe haben? Wie können wir sie zur Messe ziehen? Das ist tatsächlich was, wo wir im nächsten Jahr uns ganz stark drüber Gedanken machen. Stichwort EPA für alle. Denn da gibt es ja mit Sicherheit Lösungen zu sehen, die Ärztinnen und Ärzte auch interessiert. Ob wir jemals eine Publikumsmesse werden, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, weil dafür ist sie auch echt sehr technisch.
Ja, da wir ein Technikhaus sind, kann ich dir schon mal versprechen, wir sind nächstes Jahr wieder dabei und freuen uns drauf. Ich habe auch die Messe als sehr, sehr, sehr positiv wahrgenommen und mit ganz vielen tollen Entwicklungen. Aber es gab auch kritische Stimmen, die immer wieder aufkommen, wo ich ein komisches Gefühl habe, wo ich dann immer denke, naja, Digitalisierung geht super voran, das sieht man hier in jeder Ecke. Wo kommen die kritischen Stimmen her? Kannst du dir das erklären?
Das hat viele Probleme. Also wir kennen die kritischen Stimmen auch. Und natürlich werden auf der DEMEA technische Lösungen gezeigt, wo jeder Arzt sagen würde, super, aber ich habe sowas nicht und wie kriege ich sowas? Wir befinden uns gerade, glaube ich, in einem Transformationsprozess, was die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland angeht. Wir haben festgestellt, wir sind Schlusslicht in Europa, vielleicht auch nicht ganz Schlusslicht, vielleicht sind wir Platz 18, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber wir sind weit hinten dran. Wir sehen, was um uns rum passiert und wir sehen auch, dass wir jahrelang irgendwie immer so ein bisschen mit der Digitalisierung hin und her gehudelt haben, aber was wir die ganzen Jahre nie gemacht haben, einfach mal zu sagen, was ist denn eigentlich geil an Digitalisierung? Was hat der Arzt davon? Was hat die Ärztin davon? Was hat die Praxis davon? Und was habe ich als Versicherter eigentlich davon, wenn meine ganzen Daten irgendwo digitalisiert abgelegt sind? Und da sind Welten zwischen. Wir sehen auf der DEMEA, was alles möglich ist. Und wir gehen in die Arztpraxis oder wir sind Arzt oder Ärztin und sehen, was eben alles nicht möglich ist. Und das ist wahnsinnig schwierig zu erklären, wie das zueinander passt. Das ist auch für uns nicht einfach.
Aber wessen Aufgabe ist es dann, dass diese guten Entwicklungen, die es gibt, tatsächlich in der Versorgung ankommen?
Ich glaube, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir alle darüber reden, was Digitalisierung denn Gutes und im Gesundheitswesen vor allen Dingen durch die Vernetzung für mich persönlich als Patient Gutes vollbringen kann. Ich glaube, gesamtgesellschaftlich deswegen, wir Deutschen neigen dazu, immer alles negativ zu sehen und erstmal die negativen Sachen nach vorne zu stellen. Und das muss einfach im Gesundheitswesen mal verändert werden. Wir brauchen da ein sogenanntes Mindsetting, so ein anderes Mindsetting, ein Gedankenswitch, dass wir mal davon wegkommen, als erstes reflexartig über Datenschutz und Datensicherheit zu reden, sondern einfach mal darüber, was bringt es mir, wenn mein Arzt weiß, welche Medikamente ich alle nehme? Ich habe immer dieses kleine Beispiel von einem Autounfall, wenn auf der Autobahn, was hoffentlich nicht oft vorkommt oder eigentlich nie Unfälle sind, dann kommt als erstes die Feuerwehr und die hat einen Bauplan von jedem Auto bei. Die wissen, wo müssen wir aufschneiden, damit der Airbag nicht ausgelöst wird, wie hole ich die Verletzten da raus, und dann steht der Notarzt daneben und weiß über den Menschen nichts. Und das finde ich immer, das bezeichnet eigentlich ganz gut, was in Deutschland so los ist. Über die Autos wissen wir alles, über die Menschen nicht. Da haben wir direkt Angst.
Aber du sprichst ja schon ein bisschen an, auch die Datenspeicherung, die in Zukunft möglich ist. Es gibt die EPA for All, die starten soll, dann im nächsten Jahr. Eigentlich gibt es ja schon eine EPA, die sich nicht durchgesetzt hat. Jetzt startet es wieder neu im Januar mit dem Opt-out-System. Glaubst du, da gibt es dann einen Durchbruch? Ist das ein Gamechanger?
Das kommt natürlich drauf an, wie wir damit umgehen. Erstmal, glaube ich, müssen wir davon weg, dass wir sagen, am 15. Januar oder auch am 16. Januar 2025 hat jeder eine EPA für alle. Da beginnt der Rollout. Wir sollten wirklich ganz klar machen, da hat nicht jeder direkt eine EPA für alle. Und dann ist die Frage, ja, wem bringt sie was? Ich bin fest davon überzeugt, dass als erstes die Ärzte einen Nutzen davon haben müssen, weil die dem Patienten auch nur dann erklären, dass es sinnvoll ist, das zu haben. Und natürlich kommt der Versicherte zum Arzt und fragt ihn, was ist denn die EPA überhaupt? Was kann die? Wo sind meine Daten gelagert? Und ich kann schon verstehen, dass die Ärzte sagen, das ist aber eigentlich gar nicht unsere Aufgabe, das dem Versicherten zu sagen. Ja, ist es nicht. Aber da muss man auch einfach mal die Realität sehen. Ich komme eben zum Arzt und ich gehe nicht zu meiner Krankenkasse und frage, was die EPA kann. Ich glaube, wir müssen darüber reden, was bekommen Ärzte dafür, dass sie den Versicherten eben erklären, dass die EPA gut ist. Und das wäre natürlich auch das Wichtige, dass sie nicht die EPA schlecht reden, sondern dass sie sagen, du hast echt als Versicherter einen Vorteil. Vielleicht noch nicht von Anfang an, aber in den nächsten 5, 10 Jahren, ganz sicherlich. Und ja, das wäre schon ein großer Schritt, wenn wir erstmal dahin kommen, dass wir in Deutschland eine EPA für alle auf allen Ebenen wollen.
Jetzt hast du eine Rolle schon beschrieben, die des Arztes. Also der Arzt muss eigentlich auch, oder der Leistungserbringer, muss auch Transporteur sein der Nachricht. Also er muss auch der Awareness-Schaffende sein, was viele Ärzte nicht in dem Aufgabenbereich sehen unbedingt. Welche Aufgabe hat denn die Industrie in dem ganzen Kontext? Weil du bist ja verantwortlich vor allem auch für die Industrie. Was muss die leisten, damit es ein Erfolgsmodell wird?
Also erstmal die technische Basis. Das ist völlig klar. Der Arzt arbeitet mit seinem Praxisverwaltungssystem. Da muss eine EPA technisch implementiert sein. Und das wird auch so sein. Also die Industrie wird fristgerecht liefern. Ich glaube, viel schwieriger ist, dass wir uns vorher Gedanken machen müssen, was muss eine EPA können und wer darf in den Spezifikationen, also in den Grundlagen der technischen Umsetzung, wer darf da mitreden? Und das ist in Deutschland noch ein großes Problem. In den letzten 20 Jahren, ich erzähle ja hier keine Geheimnisse, gab es die Gematik. Da saßen in der Gesellschafterversammlung auf der einen Seite die Leistungserbringer, also die KBV und DKG, und auf der anderen Seite die Kostenträger. Und das ist immer schon schwierig, wenn die beiden sich einigen sollen. Das hat meines Erachtens auch dazu geführt, dass man 20 Jahre in der Digitalisierung nicht weiterkam und jeder auch darauf beharrt hat, dass seine Position eben beibehalten wird. Da wollen wir von wegkommen, da müssen wir von wegkommen. Aber wenn jetzt immer von der Performance der Praxisverwaltungssysteme gesprochen wird und auch gerne die schlecht geredet werden, dann gehört zu einer Ehrlichkeit auch dazu, dass man sagt, liebe Leute, eine Nutzerfreundlichkeit und eine Nutzerfreundlichkeit im Sinne eines Versorgungsprozesses, das war nie Sinn der Praxisverwaltungssysteme. Die kommen aus einer Abrechnungslogik. Und auch da findet auf einmal eine völlige Transformation statt. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber Transformation, das ist ein Zitat, ist zu 95% Transformation und nur zu 5% Digitalisierung. Also die Digitalisierung, die technische Ebene ist gar nicht so sehr das Problem, sondern das Problem ist eher, wie geht man plötzlich mit neuen Lösungen um? Das führt einfach dazu, wenn wir jetzt wieder in den Arztpraxen sind, dass da Prozesse umgesteuert werden müssen. Und das führt dazu, dass man die Menschen in den Arztpraxen mitnehmen muss. Da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran. Ich glaube, die Technik ist das geringste Problem, sondern wie wir damit umgehen, ist ein viel größeres.
Aber du hast es gerade angesprochen, bisher hat die Gematik vorgegeben, wie etwas umgesetzt wird, ist auch weiterhin so. Jetzt kommt zum Beispiel für die Telematik-Infrastruktur das TI-Gateway und dann die TI 2.0, die schon überall besprochen wird. Muss es nicht so sein, dass die Industrie mehr Mitspracherecht bekommt, damit wir hier eine Innovation hinkriegen? Oder ist es richtig, dass die Gematik weiterhin vorschreibt, wie die Dinge umzusetzen sind?
Erstmal finde ich es wichtig, dass wir zu einer Digitalagentur kommen, wie das auch im Gesundheitsmodernisierungsgesetz, nee, das ist gar nicht so, das Digi-Gesetz, Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung im Gesundheitswesen, so heißt es richtig, dass wir dahin kommen. Also wir brauchen einen Verantwortlichen. Das halte ich auch für völlig richtig und da zweifelt auch die Industrie überhaupt nicht dran. In den vergangenen Jahren war es ja eher das Problem, dass die DKG ein paar Spezifikationen machen konnte und die KBV und die Gematik ein bisschen und wen wir da auch so hatten. Also insofern ist es sinnvoll zu sagen, es gibt einen Verantwortlichen. Wichtig ist, dass die Industrie nicht nur im Nachhinein gefragt wird und gehört wird, wie das früher war, sondern dass wir tatsächlich von vornherein mit am Tisch sitzen und mit darüber diskutieren, wie denn eine Spezifikation aussieht. Das ist in den vergangenen Jahren sehr viel besser geworden. Der Kontakt auf Arbeitsebene mit der Gematik ist gut. Wir müssen jetzt mal gucken, was in dem Digitalagenturgesetz steht, ob da die Industrie eine entscheidende Rolle bekommt oder nicht. Ich kann nur immer sagen, es wäre fatal, wenn die Industrie keine entscheidende Rolle bekommt und nicht gleichwertig mit angesehen wird. Was passiert ist, wenn es eben nicht so ist, wenn die Industrie im Nachhinein angehört wird, das haben wir ja in den vergangenen 20 Jahren gesehen. Ich hoffe sehr, dass da ein Lerneffekt stattgefunden hat.
Jetzt kennst du dich ja in dem politischen Kontext sehr gut aus und du hast ja auch gerade schon die Gesetzeslage angesprochen. Was sind denn für dich die wichtigsten Entwicklungen, die jetzt folgen auf so politischer, gesetzlicher Ebene?
Also das Digitalagenturgesetz ist mit Sicherheit das Wichtigste. Das muss jetzt einfach kommen. Nicht nur für uns als Industrie, um Sicherheit zu haben, wer ist denn jetzt eigentlich für was zuständig? Ich finde ehrlich gesagt diesen Schwebezustand für die Mitarbeitenden in der Gematik auch ganz schrecklich, weil man gar nicht weiß, was bin ich denn jetzt, staatliche Behörde? Welche Bedeutung habe ich überhaupt noch? Die Gematik muss aufpassen, dass ihnen die Mitarbeitenden nicht weglaufen, je länger es dauert. Das Gesetz war ja schon im Sommer vergangenen Jahres angekündigt. Also insofern, das ist eigentlich jetzt das Entscheidende, das muss jetzt kommen.
Sehe ich auch so, ganz konkret. Also da brauchst du jetzt eine Entscheidung her, damit wir uns weiter nach vorne entwickeln können. Apropos nach vorne entwickeln, jetzt gab es ja spannende Themen auf der DMEA. KI, Cloud, also so die Sachen, die so ein bisschen nach draußen gehen, wo auch alle gerade nachschreien. Was ist für dich da so die spannendste Entwicklung? Ist es die EPA oder ist es tatsächlich sowas wie KI oder hast du da dein persönliches Favorite?
Also ich bin total fasziniert, was KI kann. Ich bin ein großer Alexa-Fan, ich habe die auch zu Hause. Ich weiß allerdings auch, was Alexa nicht kann. Wenn man Alexa zum Beispiel fragt, Alexa, wie viel Uhr ist es morgen um dieselbe Zeit? Das kann die nicht beantworten. Und da merkt man auch schon so ein bisschen, wo die Grenze von KI ist. Ich glaube aber, dass KI gerade in der Gesundheitsversorgung einen riesen Mehrwert bringen kann. Denn wir stellen ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten fest, kein Mensch ist gleich. Und zum Beispiel Medikamente, die bei dem einen anschlagen, schlagen bei dem anderen nicht an. Und sowas wird sich durch eine KI viel leichter evaluieren lassen. Was heute an Wissen in der Welt ist, ich weiß gar nicht, welcher Arzt glaubt, das noch alles selber lesen zu können. Und eine Vorselektion durch KI kann eigentlich in meinen Augen nur hilfreich für mich als Arzt sein, mir die Arbeit erleichtern. Entscheidungen darf KI nicht abnehmen. Da bin ich fest von überzeugt. Also das muss ein Arzt am Ende machen. Aber vorselektieren und die ganzen Datenbanken, die es gibt, durchscannen, wir wären ja blöd, wenn wir das nicht mit einer KI machen lassen würden.
Aber das bedeutet ja auch, dass wir auf eine große Datenbasis zugreifen können. EHDS ist gerade ein großes Thema, also der europäische Gesundheitsdatenraum. Wie siehst du da die Entwicklung von Deutschland? Schaffen wir es jetzt, uns anzupassen und mit den internationalen mitzuarbeiten oder werden wir wieder deutsche Eigenlösungen bauen?
Bei letzterem hoffe ich, dass wir das nicht mehr machen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Deutschland hat durch seine Vergangenheit schon historisch immer ein Problem damit, wenn Daten geteilt werden und Daten zu sehr offengelegt sind. Da haben andere Länder eine ganz andere Historie und gehen damit ganz anders um. In Dänemark ist es zum Beispiel so, die sagen, wir haben eine solidarische Krankenversicherung, dazu gehört auch, dass man solidarisch die Daten teilt. Da wird gar nicht danach gefragt. Das ist völlig klar, dass man auch die Daten teilt. Auch da wieder, es ist eine Kommunikationssache. Da muss man, glaube ich, klar machen, je mehr Daten geteilt werden, umso besser ist es für die Allgemeinheit. Und man muss natürlich auch klar machen, eure Daten sind anonymisiert und pseudonymisiert. Und ich denke immer, man muss auch davon weg, dass man glaubt, wen interessieren eigentlich die Daten von Lieschen Müller? Die Angst, dass der Arbeitgeber vielleicht die Daten bekommt, das kann ich noch nachvollziehen. Aber ich glaube, das kann man ausräumen. Da wird kein Zugriff drauf stattfinden. Auf der anderen Seite gehen Sie mal auf Familienfeste oder was weiß ich, von mir aus auch Betriebsfeste. Nach Wetterpolitik ist Krankheit immer das dritte Thema. Also die Leute reden ja auch sehr offen über das, was sie haben und bei welchen Ärzten sie waren und wo was wieder nicht so gut lief. Ich glaube, auch da müssen wir vielleicht einfach mal zu einer realistischen Betrachtung kommen.
Finde ich gut. Du hast natürlich viel über Datenschutz gesprochen. Also du bist auch jemand, der sagt, dass Datenschutz nicht die Digitalisierung verhindern darf. Ich als Mann der IT-Sicherheit muss natürlich mal gucken, ja, wie wir damit umgehen. Aber wie verändert sich dann in diesem Kontext die Rolle des BVITG? Gibt es da irgendwie einen Plan, wie der BVITG sich in dieser ganzen Digitalisierung weiterentwickelt?
Also ich glaube, in Deutschland müssen wir uns über zu wenig Datensicherheit keine Gedanken machen. Ich glaube, wir müssen einfach nur dann offen drüber reden, was passiert mit den Daten und wo liegen sie und wer hat Zugriff drauf. Die Rolle des BVITG, ja, wir wollen natürlich weg davon, dass wir immer nur nachher klagen. Und ich glaube, im vergangenen Jahr ist uns das auch sehr gut gelungen. Wir sind inzwischen in sehr guten Gesprächen mit der Gematik, auch mit dem BMG. Wir haben es geschafft, dass bestimmte Sachen jetzt erstmal nicht in die EPA für alle kommen, sondern dass man sagt, lass uns doch erstmal mit einem kleinen Use Case starten. Macht bitte nicht wieder die, was Deutschland auch gerne macht, die 130-prozentige Lösung, sondern lasst uns jetzt erstmal gucken, was geht eigentlich und dann bauen wir darauf auf. Und das muss auch unsere Rolle sein. Auf der anderen Seite muss unsere Rolle sein, immer der Ermahner und der Rufer in Richtung, guckt, was um uns rum passiert. Wir wollen eben nicht wieder abgehängt werden. Und wir wollen keine deutschen Eigenlösungen, weil die Industrie muss man inzwischen global sehen. Das ist einfach zu teuer, nur für Deutschland Lösungen zu entwickeln. Und wir haben das in den vergangenen Jahren gesehen. Es kommen viele Unternehmen auf den deutschen Markt. Es gehen aber auch sehr viele wieder, weil sie sagen, es lohnt sich am Ende für uns nicht. Und das wäre für Deutschland auch fatal.
Das kann ich gut verstehen, aber es geht auch aus meiner Sicht absolut voran aktuell. Aber es gibt immer noch viele Hürden, die wir zu überspringen haben. Was motiviert dich, jeden Tag morgens aufzustehen und für die Digitalisierung im Gesundheitswesen zu arbeiten?
Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin großer Fan von Digitalisierung. Ich liebe Autos, die selbstständig einparken können. Ich traue mich das auch, die einparken zu lassen. Ich finde, Digitalisierung kann uns das Leben sehr erleichtern. Und ich gucke auch nach vorne, weil ich immer denke, Wir werden weniger Ärztinnen haben und wir müssen einfach gucken, wie kann trotzdem die Bevölkerung versorgt werden. Und das geht nur mit digitalen Lösungen. Wir werden auf dem Land nicht mehr genug Hausärztinnen und Ärzte haben. Wir müssen gucken, wie kann man da vielleicht Digitalpraxen einrichten. Telemedizin. Ich habe ein kleines Kind. Glauben Sie, ich bin wegen Schnupfen in die Praxis gegangen. Ich bin so froh, dass man das nicht mehr muss, dass man direkt dann auch das Rezept bekommt. Erstens hat man nicht die Zeit, sich einen Vormittag in eine Arztpraxis zu setzen. Und mit Telemedizin, ich habe da perfekte Erfahrungen gemacht. Ach, das ist super. Ich schreibe meinen Arzt an, sage, ich bin total verrotzt. Dann kriege ich eine Sprechstunde, dann hört er das. Man hört das ja auch in der Stimme. Und wenn das noch KI-basiert ist, die kann übrigens noch viel mehr dahinter erkennen. Und sagt er, ja, ist eine normale Erkältung. Wie sieht der Rotz aus? Grün, gelb. Dann weiß man ja manchmal, ob es viruell oder bakteriell ist und ob ich ein Rezept brauche oder nicht. Was ist das für mich persönlich als Arbeitnehmer eine Arbeitserleichterung? Und ehrlich gesagt für den Arzt doch auch. Der will doch auch nicht die ganzen Viren und Bakterien immer in seinem Wartezimmer haben. Und wenn wir dahin kommen, das mal rauszustellen, was da alles Positives passiert, dann sind wir, glaube ich, schon einen großen Schritt weiter.
Ich habe rausgehört, dass du eine ähnliche Motivation hast, wie wahrscheinlich wir alle, die in diesem Gesundheitswesen arbeiten. Denn wir sind alle auch Betroffene. Ne? Wir sind alle auch in der Arztpraxis. Wir müssen uns damit rumschlagen. Gibt es sowas wie eine kleine Vision, die du hast, wo du sagst, also am meisten würde ich mich freuen, wenn folgender digitaler Ablauf für mich persönlich in der Arztpraxis oder im Krankenhaus funktionieren würde?
Ich halte es mit Helmut Schmidt, der immer gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Nein, Spaß beiseite. Ich finde tatsächlich genau das, was ich gerade skizziert habe. Wenn ich morgens mit einer Erkältung aufwache und mich nicht mehr in eine Arztpraxis schleppen muss und trotzdem eine Krankschreibung bekomme, die auch ja inzwischen direkt digital an meinen Arbeitgeber geht, ist das schon eine wahnsinnige Erleichterung. Das Zweite ist, meine Eltern sind in einem Alter, wo sie multimorbide sind. Wenn ich immer höre, was die von Arzt zu Arzt schleppen und bei jedem Arzt das neu erzählen, und jetzt will ich meinen Eltern nicht zu nahe treten, aber ich glaube, da wird auch immer die Hälfte vergessen und bei den ganzen Medikamenten wird sowieso die Hälfte vergessen. Wenn man dann mal einen Arzt hat, der auf einen Blick sieht, was wird eingenommen, was ist diagnostiziert, da kann die Behandlung ja nur besser werden. Ich glaube, das fehlt halt in Deutschland im Moment. Und ohne Ärztinnen und Ärzte zu nahe zu treten, aber die haben auch nicht die Zeit, sich dann eine Dreiviertelstunde erstmal die Krankheitsgeschichte von jedem, der vor ihnen sitzt, anzuhören. Also insofern, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Digitalisierung im Gesundheitswesen für die Versorgung der Versicherten in Deutschland nur positiv sein kann.
Wann machen wir beide, also in welchem Jahr, den nächsten Podcast, wo es nur noch darum geht, zu erklären, wie cool die Digitalisierung in Deutschland funktioniert?
Na, den können wir direkt schon wieder morgen machen, weil wie cool, da wurden einem viele Beispiele einfallen. Aber wenn du jetzt damit fragen willst, wann haben wir ein digitalisiertes Gesundheitssystem, dann sage ich dir ganz klar, ich habe heute vergessen, meine Glaskugel einzupacken. Ich habe vor 20 Jahren im Bundesministerium für Gesundheit angefangen. Da wurde gerade das Gesundheitsmodernisierungsgesetz implementiert. Das war das, wo die Grundzüge der Telematikinfrastruktur festgelegt waren. Und 2006 sollte nach diesem Gesetz jeder gesetzliche Versicherte eine elektronische Gesundheitskarte, hieß es damals, haben, mit einem Chip. Und da sollten alle Medikamente drauf sein und AMTS hinterlegt sein. Jetzt haben wir 2024 und wir haben das alles im Grunde immer noch nicht. Das ist schon dramatisch genug. Also insofern habe ich tatsächlich aufgehört, Zeitpläne im Gesundheitswesen zu machen. Das könnte man jetzt als pessimistisch oder demoralisiert ansehen. Bin ich aber nicht. Ich bin Rheinländerin und sage, es kann nur alles besser werden.
Ich wollte gerade sagen, du machst es mir ein bisschen schwer, hier den positiven Abschluss zu finden. Ich glaube, es geht viel schneller. Ich glaube, es geht jetzt wirklich mit großen Schritten voran. Aber es wird wie immer auf dem Weg natürlich noch die eine oder andere Hürde geben. Melanie, vielen Dank, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast für den Podcast. Mein Name ist Markus Lindemann und das war die Sprechstunde IT-Sicherheit, Fokus Gesundheitswesen.
Danke dir, Markus, hat Spaß gemacht.